Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
Aber ey, Pillow, ich sag dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten dicht, vorne hilft der liebe Gott. Also.
Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillow? Wenn der Gegner nicht da ist.
Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Backspin und Onkel Pillow.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Fußball-Podcast, der eure Herzen erwärmt, denn hier wird Tacheles gesprochen. Wichtig ist auf dem Platz. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Onkel Pillow. Wie geht's dir?
Mal ehrlich. Ja, grüezi miteinander. Hallo erstmal in die Runde an unsere treue Zuhörerschaft und alle, die mit dieser Folge neu dazukommen. I love you all.
I love you.
I love you all. Ich habe heute auch ein bisschen Bock auf Dönekes, ne? Heute können wir ruhig mal ein bisschen mehr Späßchen machen als sonst.
Ja, okay.
Deine Frage war, wie geht's mir? Mir geht's gut. Kann mir natürlich auch nichts Besseres an einem Montagabend vorstellen, als mit dir alten Theoretiker über Fußball zu quasseln. Ne? Von daher,
ja. Wir haben aber auch einiges zu besprechen, das muss man an dieser Stelle ehrlich mal sagen. Jo. Denn wie Mordor bei Herr der Ringe ist da hinten so ein Auge, das auf uns achtet und uns quasi den nächsten Spieltag erzählt. Darüber werden wir heute sprechen, aber wichtig ist auf dem Platz, ist deshalb vor allen Dingen ein ganz besonderer Podcast in eurer großen Welt, der Fußball-Podcast, weil wir uns schon Gedanken darüber gemacht haben, worüber hier wir reden wollen und haben das deshalb
im Vergleich zu allen anderen
und haben deshalb auf jeden Fall das ein oder andere an Rubrikchen uns überlegt, mit dem wir euch hier bespaßen wollen. Und so das Feedback aus der letzten Folge für dich und mich, ich weiß nicht, wie war es für dich? Ich bin persönlich ganz glücklich, dass wir jetzt alle 2 Wochen machen und habe auch das Gefühl, das tut uns ganz gut, weil der quasi das, was an Druck an Informationen, die raus müssen, so das hat jetzt einen Kanal mehr, als wenn wir es nur so alle 4 bis 6 Wochen mal gemacht haben.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also für mich und ich glaube auch für dich hat das ganze Ding ja auch immer so ein bisschen so ein Therapieeffekt, ja.
Definitiv.
Alter. Ja, ne? Also besonders wenn wir über unsere beiden eigenen Vereine, die wir supporten, reden. Deswegen ist halt, glaube ich, schon eine ganz gute Sache. Mir persönlich habe festgestellt heute, als ich professionell wie ich bin, eine Stunde vor Aufnahme beim Gassigehen mit dem Hund meine Themen rausgesucht habe. Aber so war ich immer, ne? Und das wird, wenn du das keinem sagst, wird das nie einer merken. So zum Beispiel Snagger und ich damals, wir haben nie geprobt. Ne? Snagger und Pillard haben in ihrem Leben nie zusammen geprobt. Vor keiner Tour, vor keinem Festival, nicht vor 10.000 Leuten auf dem Splash. Und falls ihr noch Leute findet, falls ihr nicht schon alle an Drogen- und Alkoholkonsum gestorben sind, die damals vor den Bühnen standen, wenn wir unterwegs waren, kannst du fragen, hat keiner gemerkt. Aber ich habe heute, als ich mir die Themen überlegt habe, festgestellt, dass dieser kürzere Intervall von 2 Wochen mir mich da schon so ein bisschen mehr in der Aktualität hält. Ne? So, damals haben wir immer eine Folge gehabt, dann einen Monat später mal eine andere, dann wusste ich schon nicht mehr, was wir in der Folge davor besprochen haben, so, weißt du? Vor allem auch welche der Jokes ich aus meinem unfassbaren Repertoire schon gebracht habe in der letzten Folge, weißt du, das gibt nichts Döberes, als wenn du so einen Joke machst und der ist total geil und 4 Wochen später kommst du in einer anderen Folge mit demselben Joke und alle denken, was ist das für ein Alkoholiker.
Ja, jetzt hat's ja den Vorteil, dass du alle 2 Wochen mit den doofen Jokes kommst.
Du bist ein Amateur, ne? Du bist so ein Amateur. Ist dir schon mal aufgefallen, dass seit wir beide uns kennen, du noch nie einen guten Joke gebracht hast, nie einen einzigen. Und nicht so unfassbar viele.
Ich bin ja auch nicht für die Witze hier. Ich bin dafür, stimmt, dass wir Termin.
Wofür bist du eigentlich?
Ja, okay. Das Mikrofon, in das du da reinsprichst, die Struktur, Organisation. Ich habe dir meine News bereits vor gefühlt 1,5 Wochen gegeben, damit du weißt,
worüber ich rede. Du Laber, komm, gestern Abend, du Scheiße.
Aber komm, lass uns einsteigen, damit die Leute wissen, worum es hier geht. Denn wir beide haben uns natürlich eine News mitgebracht, über die wir reden wollten. Und pass mal auf, ich fange an, weil sie wird dir besonders gefallen.
Gerne.
Denn sie hat zu tun mit dem, ich würde schon sagen, besten Club aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Ruhrgebiet. Borussia Dortmund hat ein Stürmerjuwel, das heißt Moukoko, der jetzt in die neue A-Jugendsaison gestartet ist. Und ja schon, und das ist ja der entscheidende Faktor bei ihm, im Prinzip alle nur noch darauf warten, wann er denn in der Bundesliga alles auseinanderbombt. Und hat sich halt gegen Preußen Münster im ersten Saisonspiel innerhalb von 16 Minuten kurz wieder einen Hattrick gegönnt. Und macht im Prinzip genau da weiter, wo er die letzten 5 Saisons aufgehört hat. Offiziell, glaube ich, 15 Jahre alt. sagt man, mehr Details weiß man nicht, aber körperlich offensichtlich jedem anderen in dieser Liga auch jetzt wieder so überlegen, dass es, glaube ich, nicht einfacher wird, für die Gegner ihn in der A-Jugend zu stoppen. Was löst das in dir aus, zu hören, dass Dortmund so einen Stürmer hat? Wie du verschwunden bist, Alter, weil ich über Borussia Dortmund geredet habe.
Ich verstehe die Fragestellung gar nicht. Was jetzt, wie war die Frage, was das für Gefühle in mir auslöst, ja, dass genau. Ein 15-Jähriger bei Dortmund Tore schießt?
Ja, genau. Und in dem Gewissen, oh, dass das ja...
Ich müsste mich richtig anstrengen, was zu finden, was mir noch egaler sein könnte.
Aber wenn du weißt, dass das der neue Messi und Ronaldo in einer Person ist.
Ist er das?
Ja, das wissen wir ja alle nicht. Aber findest du den Hype zu groß um den?
Gut, das ist eine Frage, ja, mit, die kann ich beantworten. Aber ist auch beschäftigt, ist der Hype so groß? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Du hast recht. Für einen 15-Jährigen liest man den schon anormal oft. Aber auch das könnte mir nicht egaler sein, ob der Hype um irgendeinen 15-jährigen Borussia Dortmund-Spieler größer ist, als er sein sollte. Ich glaube aber, bei allem Spaß beiseite, dass da so ein Aki Watzke und Zorc und wie sie da alle heißen, dass die da schon drauf achten, dass das Thema nicht zu groß wird. Was aber auch schwer ist, also wenn dann 15-Jähriger so losballert und schon in der Sommervorbereitung irgendwie mit den Profis trainiert hat und das erste Feedback schon war, so, ja, pff, also merkst du nicht, dass der 15 ist, ne? So. Dann wirst du einen gewissen Hype und einen gewissen Trubel um die Personalie nicht vermeiden können, egal wie sehr du dich anstrengst. Aber also für mich aus Schalke-Sicht ist das ja ganz einfach. Ist der so krass, wie alle meinen, dann wird er vielleicht anderthalb Profisaisons bei Dortmund spielen, dann ist das Thema auch schon wieder aufgelöst. Dann geht er zum anderen Verein. Wenn er floppt, ist er gefloppt. Und ja, wenn er irgendwas dazwischen ist, dann ist er halt irgendwas dazwischen. Ne? Also, was soll ich dir sagen?
Und wenn er im Derby das entscheidende Tor schießt, dann sollte er halt aufpassen, dass er nicht mehr durch Gelsenkirchen fährt.
Ach ja, ist ja quatschig. Also, weißt du... So, wenn ich jetzt auf jeden Jagd machen würde, der schon im Derby schon mal ein Tor gegen uns geschossen hat, hätte ja nichts anderes zu tun. So. von daher, also ja, so verbissen bin ich da dann auch nicht. Ne?
Mir geht es ja um eher so einen anderen Punkt, genau das, was du gesagt hast, dass die ja auch schon sagen, man merkt nicht so einen ganz großen Unterschied. Und trotzdem frage ich mich, und das ist jetzt wieder deine Erfahrung von 1400 Kreisligaspielen, sehr gefragt, du weißt doch, wie das ist, wenn du aus der Jugend in die Herren kommst. Also,
Boah, das ist aber schon lange her.
Ja, genau. Aber das hast du ja dann aber auch in deiner Erfahrung immer wieder gesehen, als die Jungen gekommen sind, die jungen Talente aus der Jugend, die dann immer hochgeholt wurden. Und ich siehst immer, die sind richtig gut in der A-Jugend gewesen. Das ist, glaube ich, scheißegal, ob es Kreisklasse C gegen Castrop-Rauxel Dritte ist oder in der Bundesliga. Ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, wenn Moukoko gegen die Innenverteidigung von Preußen Münster A-Jugend spielt oder wenn da Jerome Boateng und David Alaba stehen.
Ja, wird es definitiv. Weißt du, und so die Erfahrung zeigt, und ich glaube auch, das ist in den hohen Ligen so gleich wie in den unteren und Amateurligen, das steht dann halt auch ganz viel, steht und fällt mit dem Mindset und der Leichtigkeit, die so ein junger Typ da dran geht, ne? Also, es ist schwer zu sagen. Also klar kann sein, dass der rauskommt und die erste Spiel nicht trifft, zweite Spiel nicht trifft, Presse schreibt schon, ach guck mal, der kann doch gar nichts, drittes Spiel und dann ist irgendwann die Birne gefickt und dann kann das auch in eine blöde Richtung gehen für seine Karriere. Ne? Aber aber grundlegend musst du ja, wenn du Fußballprofi werden willst, musst du den Schritt irgendwann machen. Ich finde, du solltest dir gut überlegen und auch da gehört ein gutes Umfeld und eine gute Vereinsführung dazu, dir sehr gut überlegen, wann machst du den Schritt, aber irgendwann muss ich ihn machen und dann küt wat küt.
Wie heißt aber der Kollege, der da bei Real Madrid so halb war? Ostergaard, ne? Oder?
Ödegaard,
genau. Der hatte ja genau das gleiche international im Prinzip als das größte Fußballtalent der Welt und vom Mond quasi damals bezeichnet worden. Und hat dann ja bei den Profis mittrainiert. Eine ganz lustige Anekdote war da ja auch, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber der Vater hatte ja einen Vertrag mit eintragen lassen, dass er garantiert bei den Profis mittrainiert. Mhm. Auch mit 15 oder 14 oder was das da war. Was wiederum wahrscheinlich eher kontraproduktiv war, weil dann das doch eine Nummer zu hoch war und er jetzt nicht körperlich so viel Vorsprung hatte, wie das jetzt Moukoko gerade hat. Aber dann galt ja, also finde ich zumindest so vom äußerlichen Medienerscheinungsbild, das auch erstmal gescheitert, weil er dann bei Real Madrid sich nicht durchgesetzt hat und dann ist er erstmal nach Holland gegangen und so. Oder erstmal, glaube ich, Spanien und dann Holland und so. Und jetzt, so langsam, mit ein paar Jahren Verspätung, kommt er aber und liefert, ne?
Ja.
Nur der eine Hype war, glaube ich, ein Tick zu hoch gerade. Und das finde ich andersrum bei Moukoko aber so spannend, weil ich das Gefühl habe, und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, jetzt versuch mal bitte die Vereinsfarben wegzuwischen. Es ist doch schon.
Weißt du schon die ganze Zeit.
Ja, gut, es ist ja schon irgendwie eine geile Geschichte, die, von der ich auch will, irgendwie, dass sie klappt, dass ein 15-Jähriger die Bundesliga auseinanderbombt, neben einem 20-jährigen Haaland.
Ja, das ist halt der nächste Punkt, ne? So, den sollte man nicht außer Acht lassen. Selbst wenn jetzt alle sich im Verein plus Berater plus Spieler selbst einig sind, so im Winter kann der kommen, dann kann der in die erste Mannschaft rein. Also so krass kann der nicht sein, dass der jetzt sofort an einem Haaland vorbeikommt und Dortmund spielt nun mal nicht mit zwei Spitzen aktuell. Vielleicht stellen sie es dann um, ja, ist eine Möglichkeit, aber das ist eine Hypothek, wenn du weißt, weil der hat ja genauso einen Nagel, also der hat ja den schlimmsten Nagel im Kopf von allen. Ne? Also ich muss ich auch ganz ehrlich sagen, also ob der dann, ja, der ist Dortmunder und so, und das wird auch kein dauerhaftet Zustand sein, dass er sich da befindet. Aber also wenn du den Typ Fußball spielen siehst und ja halt so ein bisschen was für Fußball übrig hast, dann kann ich nicht nachvollziehen, wie dir da nicht das Herz aufgeht. Ne? Also der wirkt auf mich immer so, als könnte er seinen drei Sätze plus seinen eigenen Namen sagen und Tore schießen. So. Und dem ist auch alles, also wirkt auf jeden Fall mich so, als wenn dem alles andere scheißegal ist. Er hat keine Zeit, keine Vorträge mit gar nichts. Einfach Ball da vorne, Tor, Brams, so. Was ist. Und
hast das 3-0 ganz kurz zwischendurch, das 3-0 gegen Gladbach gesehen, wo er da aus dem eigenen Strafraum mit Macht 12 quasi nach vorne rennt und ihn selber noch fordert und so. Der Typ ist schon geil. Ich wünsche mir und hoffe, und das ist eigentlich der Grund, warum ich die News damit geholt habe, dass Borussia Dortmund in den letzten Jahren schon sehr viel gutes Auge bei sehr jungen Talenten gehabt hat. Und ich mir irgendwie wünsche, dass auch dieser Moukoko dafür sorgt, dass der nächste Ballertyp kommt, den sie dann immer von der Bank holen können. Also das wird eigentlich für die Bundesliga cool zu sehen, dass der Typ in dieser Liga spielt am Ende, glaube ich. Da hoffe ich drauf.
Ja, klar. Sollen sie machen. Ey, also wie gesagt, ich bin ja kein Nichtgönner, so wie du in manchen Situationen. Sollen sie machen. So, also oder auch nochmal das Ødegaard-Beispiel zurückzukommen. So, du meintest, vielleicht war der Hype zu groß. Ich weiß nicht, ob der Hype zu groß war oder ob der Schritt einfach zu früh kam. Ne? So.
Ja, genau.
Und das ist halt, was ich meine. Der gehört halt auch ein Umfeld, ein gesundet dazu. Und Umfeld ist halt nicht nur der Verein, sondern halt auch Berater oder in dem Beispiel der Vater. So. Und aber am Ende des Tages, weißt du, also hinterher bist du immer schlauer. Ne? Hätte ja auch sein können, dass das mit 15, 16 Jahren, dass er auf einmal komplett wie eine Rakete durchgeht und das funktioniert. Ich meine, gut, Real Madrid ist dann natürlich auch nochmal eine andere Hausnummer für ein Profidebüt mit 15 oder 16 Jahren als Borussia Dortmund, ohne das böse zu meinen. Aber hinterher bist du immer schlauer und dann gilt es jetzt da, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Und wichtig ist doch, dass wenn du das machst und der Schuss geht nach hinten los, so, und du stellst nach einem halben Jahr fest, okay, das war jetzt, ja, jetzt ist doof, jetzt war zu früh und jetzt muss er vielleicht erstmal verliehen werden oder sowas, ist doch am wichtigsten, dass du dir danach mit alle Beteiligten immer noch in die Augen gucken kannst und sagen kannst, okay, ja, ist jetzt scheiße gelaufen, aber damals, als wir das entschieden haben, waren wir alle der Meinung, das ist das Beste. Und ich glaube, dann kannst du von da aus auch, wenn es fehlt schlecht, nochmal so einen Weg gehen wie so ein Ødegaard über 3-4 Umwege und dann zurückkommen nach Real Madrid und vielleicht dann jetzt doch nochmal groß auftrumpfen. Ja. Aber dann ist jetzt auch genug schwarz-gelber Talk, ne? Reicht.
Ja, ich wollte auch gerade schon Überleitung bauen. Also nach dem Motto, sich das überlegen und vielleicht merken, dass das doch keine gute Idee ist, da kommt deine News, glaube ich, her, ne?
Ja, sehr, sehr, sehr gute Überleitung, mein lieber Nico, wow. Wenn nicht die beste, die ihr bisher hattet hier im Podcast.
Ja, danke schön. Witze kann ich nicht, Überleitung kann ich.
Ganz richtig gut, ja. Muss ich lassen. Ja, mein Thema der Woche, weil ich mitgebracht habe und ich würde das gerne von dem Vorfall jetzt aus der ersten Pokalrunde, da wart ja in der ersten Pokalrunde im Spiel HSV gegen Dresden. Von da aus würde ich es gerne noch ein bisschen größer machen und nach vorne hin ein bisschen öffnen. Toni Leistner wird am Spielfeldrand von Dresden-Fans provoziert, beleidigt, geht dann ins Publikum und sagt, du Hurensohn, ich fick deine Mutter, ja, und legt ihn da flach auf dem Dingens und fängt sich dann doch noch und geht wieder runter und das Ganze löst einen riesen Shitstorm aus. Ich möchte jetzt einfach mal, und da lade ich dich jetzt tatsächlich sehr zur Diskussion ein, weil ich da auch komplett zwischen den Stühlen stehe, was meine Meinung angeht. Ich tue mich da ganz schwer, mich da festzulegen. Aber ich stelle jetzt einfach mal die Frage in den Raum, wie weit oder was muss ein Fußballprofi bereit sein, sich gefallen zu lassen und kommentarlos hinzunehmen in der heutigen Welt? Weil wenn der dann jetzt macht, was er da gemacht hat, dann ja, kommt spätestens dann kommt das Vorbildfunktionsargument und ja, da kommt es halt nicht gegen an. Ne? So, also wenn alle Stricke reißen, dann sagen die dir, ja, aber du hast eine Vorbildfunktion, was ja auch richtig ist, verstehe mich nicht falsch, ne? Aber wenn alle Stricke reißen, dann hast du deine Vorbildfunktion gegen die Jugend und gegen alle Unheil dieser Welt, liegt dann auf deinen Schultern und wo ist da die Grenze? Oder alternativ auch, wie verhältst du dich dann? Weil wir unterstellen jetzt einfach mal, dass das, was Toni Leistner behauptet, ihm entgegengeworfen worden zu sein, nämlich dass seiner Frau eine Fehlgeburt gewünscht wurde und Mutter und Tochter beleidigt und was nicht alles. Ich bringe mal auf den Punkt, kann ich voll nachvollziehen, wenn das alles so stimmt und das unterstelle ich jetzt mal, kann ich vollkommen nachvollziehen, dass da hochgegangen ist. Soll froh sein, dass er sich keine Bombe gefangen hat, der Typ, sag ich dir ganz ehrlich. So.
Ich stelle jetzt gleich die Gegenfrage. Wie oft bist du auf Bühne stehend aus dem
Publikum? Ich bin auch runtergesprungen. Ich habe Bomben verteilt, was soll ich dir sagen?
Nico? Ja?
Ja, bin ich nicht stolz drauf, aber wenn zu viel wurde, bin ich runtergegangen, habe eine Bombe verteilt, bin wieder hochgegangen. So. Was soll ich dir sagen? Nochmal, habe ich meine, die sicherlich nicht annähernd so groß ist wie die eines Fußballprofis, aber da brauchst du jetzt gar kein Foto von machen. dann auch meine Vorbildfunktion in dem Maße, die ich sie hatte und wie schon gesagt, die ist natürlich um ein Millionenfaches kleiner als der Fußballprofi im Fernsehen, als der Pillard auf dem Festival vor ein paar tausend Leute. Aber habe ich auch vernachlässigt, aber war mir scheißegal, weil ich bin der Meinung, nur weil ich in dem Moment eine Person bin, die in der Öffentlichkeit steht und vielleicht da Leute auch im Publikum stehen, die durch CD-Käufe, Konzerttickets und so weiter und so fort irgendwie auch mein Leben mitfinanzieren oder hauptsächlich finanzieren. Dennoch bin ich der Meinung, dass gewisse Grenzen, wenn die überschritten werden, du dann handeln kannst. So, muss das immer direkt einer in der Fresse sein? Nein, natürlich nicht. Und da war ja auch noch, was weiß ich, fast 15 Jahre jünger und heute sehe ich das natürlich auch alles ein bisschen anders. Aber um den direkt abzukürzen, ja, war nur zweimal, sag ich dir auch dazu, zweimal bin ich runter, du Hurensohn, was ist? Bam, fick, bam, 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 tschüss und wieder hoch. So, kurz und schmerzlos. Okay, aber es ist jetzt gerade gar nicht das Thema. Und ich sag auch, betone ich jetzt nochmal, ich sag natürlich nicht,
dass das hast du jetzt schon gesagt.
Ja, aber du weißt, Sachen werden schnell aus dem Kontext gerissen. Besonders wenn du irgendwann mal bei Stupido landest. Ist nicht der richtige Weg. Ach ja, stimmt ja.
Ja, genau.
Weltklasse. Aber wie, um da vielleicht jetzt mal eine Lösung zu finden. Was ist denn der richtige Weg für so einen Toni Leistner, nehmen wir ihn jetzt als Beispiel, sich in der Situation zu verhalten? Wie machen wir es? Dass hinterher keiner kommt und sagt, oho, deine Vorbildfunktion.
Guck mal, im Vorgespräch hast du eigentlich schon klar gemacht, dass es Situationen gibt, in denen du keine zweite Meinung akzeptierst. Ich hoffe, das jetzt gehört nicht zu diesen Fällen.
Nein, gehört nicht dazu. Habe ich vorhin auch gesagt. Dieses Thema gehört nicht dazu.
Ja, dann sage ich mal meine 5% dazu und die sind im Prinzip relativ ähnlich wie deine, denn ich kann auch nicht genau sagen, wo diese Grenze ist, denn ich glaube, es verschwimmt, denn auf der einen Seite bin ich voll dabei, dass ein Fußballprofi dadurch, dass er genau wie jemand auf einer Bühne steht, eine Person des öffentlichen Lebens ist, sich dann dementsprechend auch Dinge wahrscheinlich gefallen lassen muss, dadurch, dass er in der Öffentlichkeit steht, Person des öffentlichen Interesses. Mhm. Wo die Grenze des Ertragbaren ist, ist natürlich eine rein subjektive Entscheidung und auch ein bisschen die der Reichweite der Person. Ne? Also wenn jetzt, keine Ahnung, Mesut Özil in einer Diskussion um ihn jetzt losläuft und jedem eine Bombe geben will,
der Kolasinac, der regelt.
Ja, genau, das Kolasinac. Aber dann muss er halt 100.000 Bomben verteilen. Das ist dann noch irgendwann Quatsch.
Ja, ja. Ja, natürlich. Nein, aber die Frage ist ja auch gar nicht, wo die Grenze ist, weil natürlich, wie du schon sagst, die ist subjektiv so. Mhm. Aber was denn der angemessene Weg, damit umzugehen, der nicht heißt, ich akzeptiere das jetzt einfach, ich schluck das.
Weiß man eigentlich, ob die sich kannten?
Persönlich?
Ja.
Nicht, dass ich wüsste.
Weil das wäre nämlich noch ein Faktor, an dem ich noch etwas messen könnte. Weil dann hat es eine persönliche Note. Wenn Leute im Internet über dich oder mich was schreiben, dann ist uns das scheißegal. Mhm. Dann interessiert uns, dann kannst du sagen, du kannst wieder zurück in dein Zimmer und schreib den nächsten bösen Kommentar über den nächsten, weil du unzufrieden mit deinem eigenen Leben bist. Und im Stadion ist es ja im Prinzip genauso. Das ist immer der Raum, wo die Leute auf den Rängen quasi ihren Frust aus ihrem Scheißleben reinwerfen in den Pott, weil der Scheißverein auch gerade scheiße ist. Mhm. Und so ist es so eine Negativspirale und das ist Ventil. Und das ist ja wahrscheinlich im Zweifel, dass ich meine, jeder Torhüter in jeder Profiliga wahrscheinlich muss das ertragen, mehrfach bei jedem Abstoß.
Du und ich sehe auch einen absolut riesengroßen Unterschied in der Wahrnehmung und in dem Intensitätslevel, ob da jetzt eine Kurve von 10.000 Fans, du bist im Auswärtsstadion, 10.000 Fans, Arschloch, Wichser, Hurensohn bei jedem Abschlag singen, ist ein Riesenunterschied zu dem einen Typ, der dir beim Interview gegenübersteht, dir ins Gesicht guckt und dir Beleidigungen gezielt in deine Richtung mit Augenkontakt und deine Mutter verflucht, deine Tochter, dein Ungeborenen verflucht. Ja, puh, überleg mal. So, aber da sind wir wieder nur bei der, ja, aber gebe ich dir mit allem recht, was du sagst. Und das ist am Ende subjektiv, da empfindet jeder anders und da haben auch sicherlich schon Menschen überreagiert, gar keine Frage. Aber mein Ansatz ist viel eher, wie verhält der sich, ohne reinzuspringen und drauf zu gehen? Ich meine, machen wir uns nichts vor, der hat auch nicht in die Fresse gehauen, der Typ soll ja nicht rumholen, der hat den am Kragen gepackt, da hat er sich direkt fallen lassen und sonst ist da nichts passiert, der soll nicht rollen, der Lappen. Wer so eine Fresse hat, der muss mit, ja, ist doch wahr, Nico, Alter. Wer so eine Fresse hat, der muss damit auch rechnen. Aber was ist denn die Alternative, das nicht zu machen, aber es trotzdem nicht auf dir sitzen zu lassen? Da so die Lösung, wo, weißt du, ich tue mich da total schwer mit.
Ich glaube, die Lösung ist auf Durchzug stellen, was du halt einmal nicht kannst. Deswegen passieren auch genau solche Dinge. Und ich glaube, das Problem ist aber auch einfach ein Bewusstsein darüber, dass ich habe das Gefühl, heute auch durch wieder Social Media und die Möglichkeit, dass wirklich jeder und seine Mutter seine Meinung offen in die Welt posaunen kann und es auch immer mehr macht, sorgt das dafür, dass es an jeder Ebene auch Grenzen des guten Geschmacks übersteigt. Ja. Denn man muss ja auf der anderen Seite auch die Frage stellen, warum macht diese Person überhaupt diese Aussagen? Was zur Hölle bringt den Typen dazu, solche Sachen auszusprechen? Alleine das ist ja schon so viel Niederungen der Seele und des guten Geschmacks, dass er selber wahrscheinlich karmamäßig sein komplettes Konto aufgebraucht hat. Und insofern kann ich ehrlicherweise dann auch seine Reaktion nachvollziehen. Ich würde immer, glaube ich, dazu versuchen zu nach wie vor sagen, ey, lass es sein, weil es bringt dir nichts. Und in diesem Fall hat es ja konkret ihm auch einfach 5 Spiele Strafe, Sperre eingebracht. Ja. Nur, und das ist der nächste Punkt, das habe ich nämlich eben gerade noch gelesen, er geht dagegen vor. Er hat quasi Einspruch eingelegt und hat gesagt, lass ich nicht mit mir machen.
Okay.
Anwalt meinte, dass hier muss das Recht dem Unrecht weichen. Selbstjustiz darf es nicht geben. Aber man muss nicht alles bieten lassen und man muss immer noch gucken, was angemessen im Verhältnis steht. Und er selber sagt auch, er wird Freispruch beantragen. Das hängt aber ausschließlich am Verlauf der Hauptverhandlung. Das liegt nur an dem Verlauf der Hauptverhandlung, an der Anhörung, an den Zeugen, wie es die Rechtsauffassung der Beteiligten. Also am Ende wird es ein gerechtes und besseres Urteil geben. Das ist der Wunsch. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Ich finde auch ehrlicherweise, ich finde den Fall schwierig. Kennst du Ron Artis aus Indiana Pacers gegen, weiß ich nicht mehr, NBA?
Nee.
Die haben sich auch mit, da ging es, ich glaube, Playoff-Spiel oder so, ich muss gleich nochmal nachgucken, wer das war, NBA, die haben sich auf jeden Fall mit Zuschauern geprügelt und der hat 70 Spiele gekriegt in der NBA.
Okay, also die haben sie richtig geboxt auch.
Ja, genau, richtig geboxt und 70 Spiele. Und hier gibt es halt nur einen Schubser, deswegen war halt nur 5. Davon 2 auf Bewährung.
Was war der Auslöser? Was war der Auslöser?
Auch Beleidigung wieder. Ist immer. Okay. Playoff-Beleidigung, hitzige Stimmung. Also ich glaube, ehrlicherweise, er kommt und wird um eine Bestrafung nicht drumherum kommen. Ich finde aber vollkommen richtig, dass du, was du sagst, dass man sich mal die Frage stellen muss, was muss ein Profi eigentlich alles erleiden? Und hier reden wir ja von einem Drittliga-Profi, der vielleicht im Zweifel nicht mehr verdient, als der Typ, der auf der Tribüne gestanden hat, sondern vielleicht im ähnlichen Geschäftsverhältnis steht, als ein Multimillionär-Profi, der das vielleicht mehr aushalten soll nach der Theorie.
Nico, den sehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Also du kannst jetzt keine Gleichung aufstellen. Der Mensch, der mehr Geld verdient und Millionen verdient, der muss das dann schlucken, wenn sein Ungeborenes verflucht wird vor seinen Augen. Und der weniger verdient, nicht. Also den sehe ich komplett anders. Das ist immer leicht gesagt, aber ich fühle den nicht.
Nee, ich meine das nur durch die Entfernung. Dadurch entsteht eine größere Entfernung zu der Person, die das sagt. Und damit muss es eigentlich noch egaler sein. Darum geht es eigentlich nur. Es geht nicht darum, es geht nicht um die Aussage, es geht um die Entfernung
Du weißt, wenn reicht, dann reicht, ist egal, Entfernung so. Vielleicht ist die Entfernung da. Vielleicht dauert dann länger, bis reicht, aber irgendwann reicht. Weil guck mal, ich stelle jetzt auch mal die These auf, und das ist eine total unangenehme Geschichte, die ich jetzt im Raum bringe. Ich stelle jetzt mal die These auf, dass wenn Toni Leisner nicht Toni Leisner gewesen wäre, sondern ein farbiger Spieler, und der wäre von diesem Typ auf der Tribüne rassistisch beleidigt geworden und wäre hochgegangen und hätte ihm sogar eine richtige Bombe gezogen. Eine richtige Bombe, bam, Nase kaputt, richtiges Brett. Wäre runtergegangen und hätte ich ihm noch applaudiert, so, bin ich 100% der Meinung, er hätte dafür keine... Na gut, wenn er ihm die Nase gebrochen hätte, doch. Aber sagen wir mal, er hätte dasselbe gemacht wie Toni Leisner, bin ich der Meinung, der hätte gar keine Strafe gekriegt oder eine mildere, was ich gut finde. So. Ja. Bitte alle merken, was ich gut finde, weil Rassismus hat in keinem Fußballstadion und nirgendwo anders auf der Welt was zu suchen. Aber das war nicht der Fall. Und weißt du, und da sehe ich eine Ungerechtheit, weil am Ende geht es darum, dass ein Mensch beleidigt wurde. So. Das eine ist dann mit einem rassistischen Hintergrund und das andere mit einem, weiß ich gar nicht, was der Auslöser war, warum er das gemacht hat. Aber am Ende steht da für mich eine Beleidigung. Und da sehe ich dann schon am Ende eine Scheinheiligkeit, die dann in solchen Recht- oder Urteilssprechungen zugrunde gelegt werden. So, weißt du, oder die darauf basieren.
Ich weiß,
es ist total unangenehm, dass ich das jetzt sage. Weiß ich, ist mir auch selber unangenehm, dass ich das sage, weißt du? Aber
Nee. Ich finde das ja, auch den Ansatz dabei richtig. Ich glaube aber zum Beispiel, ist das viel, viel Theorie jetzt. Und ich glaube ehrlicherweise, dass wahrscheinlich besagte Person B, die du gerade beschrieben hast, wahrscheinlich auch eine Strafe gekriegt hätte. Vielleicht aber nur 3 Spiele und vielleicht die auch nur auf Bewährung. Und dann wäre es noch schlimmer.
Dann ist ja der Schluss daraus, muss dich auch rassistisch beleidigen lassen. Darf's auch nicht werden.
Hast du recht. Das ist schwierig, Alter. Das ist echt schwierig.
Die ist total unangenehm. Das ist die unangenehmste Frage.
Wo fängt die Beleidigung an? Leute, tut mir einen Gefallen. Wenn ihr das hier hört, gebt uns mal ein bisschen Feedback dazu und sagt mir, was ihr denkt, wie man in der Situation umgeht. Wir sind jetzt hier in der Aufzeichnung. Am 21. September mitten in der Nacht und wahrscheinlich, wenn ihr das hier hört und wenn die Folge dann draußen ist und vielleicht ihr sie in ein paar Tagen gehört habt, dann gibt es wahrscheinlich auch bei Leistner schon ein weiteres Urteil und dann werden wir auch mehr darüber wissen, wie er es gemacht hat. Es wird aber, und das soweit ist es klar, nicht der letzte Fall gewesen sein, in dem es um so etwas geht, glaube ich.
Ja. Und abschließend vielleicht nochmal, fick jeden Rassisten, fick auch jeden, der auf der Tribüne den Fußballprofi ins Gesicht guckt und solche Beleidigungen entgegenwirft.
Weißt du, dass ich damit mein ganzes Leben schon scheiß Probleme habe, wenn ich auf dem Fußballplatz, wenn ich irgendwo bin und ich mich frage, warum musst du den jetzt beleidigen, Alter? Lass den doch einfach Fußball spielen. Und wenn er das nicht so macht, wie es will, geh nach Hause und guck in den Spiegel und beleidige dich selber, Alter.
Also die
das werde ich nie verstehen.
Die durchschnittliche Pöbelei, nenne ich es. Und ich glaube, das war auch ein Wortlaut von dem Typ. Also Dynamo Dresden hat er schon, muss man ja schon sagen, ne? Die haben ja noch am selben Tag gesagt, so warte mal, den suchen wir uns schon raus und mit dem werden wir schon mal darüber sprechen. Und der Typ hat ja wohl auch dann am nächsten Tag mit irgendwelchen Zeitungen gesprochen und da angegeben, dass der das alles gar nicht gesagt hat und das ganz normale Fußballstandard-Pöbeleien waren. So, weißt du, also du wirst Pöbeleien aus dem Fußballstadion nicht rauskriegen in der Form, wie ich sie gerade beschrieben habe. 10.000, die Heimmannschaftskurve, lässt Gesänge über den Torwart oder generell über die gegnerische Mannschaft, das wirst du nicht rauskriegen und das ist auch bis zu einem gewissen Grad fein für mich, das gehört dann tatsächlich irgendwie dazu, aber weißt du, dem einen dann face-to-face gegenüberstehen und solche Sachen sagen, ich meine mach, aber dann wundere dich nicht, wenn er kommt und dir einen Scheitel zieht, so, weißt du, von daher. Naja, aber ich glaube, wir sind da einer Meinung und das Thema wirklich zu einer Lösung zu finden, ist halt auch tatsächlich sehr schwer. Ne? Wenn ich das so mal eben aus dem Hut schütteln könnte, dann würde ich mir das auch fürstlich bezahlen lassen.
Und ich muss auch sagen, ehrlicherweise als ganz spannende News, die du mitgebracht hast, weil so habe ich das in der ersten Sekunde natürlich für mich noch gar nicht verarbeitet. Aber je länger wir drüber reden, desto mehr denke ich auch in diese Richtung nach, dass es echt schwierig wird. Ja. Und vor allem, und das ist dann auch die schwierig zu bauende Überleitung, die ich jetzt schaffen muss, denn auch dort wird es viel geben, worüber man diskutiert. Und bei unserem Podcast-Partner EA gibt es auch viel zu diskutieren.
Du hast jetzt gesagt, wie der erste Mensch. EA Sport. Warte,
ich weiß immer noch nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Aber
nein, gibt's nicht, aber mach mal. Soll ich mal? Warte.
Ja.
EA Sports. It's in the game.
Wir machen diesen Podcast.
Kannst du nicht mit den Jungen sprechen, dass sie dann mal wieder reinmachen? Das ist doch warum haben die das denn rausgenommen?
Ja, ich weiß ja, ich würde vor allen Dingen aber auch vorschlagen, dass sie deine Version nehmen. Und ehrlicherweise ist auch der Podcast und auch unser Premium-Partner Electronic Arts eigentlich auch nur deshalb zustande gekommen, weil Bill hat gesagt, ich möchte das sagen, sorg mal dafür, dass sie dabei sind. Und dann habe ich lange mit meinen Freunden da gesprochen und habe versucht, alles hinzubekommen. Und dann haben sie gesagt, ja, aber nur, wenn ihr auch jedes Mal so ein bisschen über das redet, was bei EA los ist. Dann hat Pillow wieder darum gesagt, ja, wenn ihr aber weiterhin solche Bewertungen für Spieler macht, dann rede ich eh jede Woche darüber, weil das regt mich richtig auf. Fakt, Thema, EA hat für FIFA 21, wie sie es jedes Jahr machen, einen, wie ich finde, sehr schlauen Move gemacht und hat die Spielerwerte veröffentlicht, was dazu geführt hat, dass wirklich jeder und seine Mutter sich darüber aufgeregt hat, inklusive Pillard in unserer gemeinsamen WhatsApp-Verlauf mir gefühlt, glaube ich, über 48 Stunden lang neue Screenshots von Leuten geschickt hat.
Die übertreibt schon wieder. Ja, ich hab die Screenshots von den Spielern selber, die sich darüber aufregen. So.
Ja, aber, genau, aber das meine ich.
Gehen wir direkt rein. Also ich bin tatsächlich fernab davon, mich darüber aufzuregen. Ne? Also ich tue mich schwer, gewisse Sachen plausibel nachzuvollziehen, weil auch wenn es nur ein Videospiel ist, find ich schon, dass da eine gewisse, wie soll ich sagen, Ausgeglichenheit oder Fairheit hinter sein sollte. Alle Beispiele, die ich jetzt mitgebracht habe, tangieren mich emotional null, weil da ist kein Schalke-Spieler dabei, sehr müßig über die Ratings von Schalke dieses Jahr zu diskutieren. Ja.
Und die sind auch gerade noch am Wochenende in den Keller gegangen, Alter.
Ja, ich glaube, die wurden auch vorher schon gemacht. Also Live-Ratings haben wir ja noch nicht. Ja. Zumindest nicht in Ultimate Team. Aber du hast es ja gerade schon gesagt, der Aufschrei war wie jedes Jahr groß und wenn der so groß ist und da tagelang drüber geredet, also zum Beispiel Romelu Lukaku war richtig angepisst, ne? Also der hat irgendwas getwittert, wie die machen das nur, damit wir Profis drüber reden, den Gefallen tue ich denen nicht und tweetet das aber und macht genau in der, so weißt du, wie dumm bist du denn, Alter? Deswegen sehe ich das schon alles mit dem lachenden Auge, aber ich kann ja mal so ein bisschen drüber sprechen, was ich persönlich tatsächlich nicht fair finde. Dass, wenn ich Verein von dieser Mannschaft wäre oder vielleicht sogar ein Spieler von dieser Mannschaft wäre, würde ich mir jetzt das schon angucken, weil, ey, machen wir uns nichts vor. In der Zeit, in der wir heute leben, ist dein FIFA-Rating am Ende auch vielleicht ein Faktor für dein, ja, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde und Marktwert sagen würde, aber Spieler, die in FIFA Ultimate Team einen krassen Hype haben, können dadurch auch in Real Life einen höheren Hype generieren. Frag mal Wissam Ben Yedder. Safe. Der ist seit 2 Jahren so eine FIFA-Legende, der hat immer geile Stats, obwohl der in Real Life ist ein guter Spieler, gar keine Frage so, aber der hat auf jeden Fall, sag mal, locker 200.000, 300.000 Follower mehr auf Instagram und so geearnt durch seine Performances in FIFA, für die er eigentlich gar nichts kann.
Das ist krass, ja, aber das ist guter Punkt.
Ja, ist so. Also ja. Das ist ja, und EA kollaboriert ja und kooperiert ja auch mit den Spielern, so hier so ein Kevin De Bruyne und so, die posten regelmäßig ihre eigenen Karten, irgendwelche Team of the Season, Team of the Year Karten oder so, oder jetzt auch die neuen Ratings. Aber kommen wir mal zu dem Exempelbeispiel, was ich mitgebracht habe. Also Bayern München, der aktuelle und aus meiner Sicht hochgradig verdiente Champions-League-Sieger, die wahrscheinlich aktuell beste Mannschaft Europas und somit dann auch der Welt aus meiner Sicht, Vereinsmannschaft der Welt, mit dem wir ja, aber kommen wir später zu, die Erfahrungen, die wir auf Schalke mal wieder mit denen gemacht haben, weiß ja auch jeder, ist ja jetzt nichts Neues, was ich da erzähle. Also die wurden schon mies hart downgegradet, ne? Da geht so ein David Alaba, den ich jetzt mal mitgenommen habe, als ein Beispiel. Ey, also aus meiner Sicht hat er eine bombastische Saison gespielt, wurde vom Linksverteidiger mal wieder umfunktioniert zum Innenverteidiger, hat da von Sekunde 1 bis letzte Sekunde überragende Leistung gebracht. Der wird dann mal von 85 auf 84 downgegradet so und keiner weiß genau warum. Wir haben die Tempowerte. Die Tempowerte wurden insbesondere in der Bundesliga, frag mich nicht warum, die Tempowerte wurden angepasst. Vielleicht für ja, obwohl du weißt es und ich glaube alle, die zuhören, wissen es auch, so ein guter Tempowert in Ultimate Team, sagen wir mal, gerade für Flügelspieler, so, aber ab 90 macht Spaß, so, ne? Also, wenn Tempowert unter 90 ist, dann wird schon schwierig. Dann kannst du vielleicht nochmal ein bisschen mit dem Campstyle was draufpacken, aber ich persönlich habe immer so das Gefühl, dass der Tempowert, der am Anfang auf der Karte steht, der ist am Ende dann auch das, was zählt, auch wenn du den Wert mit dem Campstyle nochmal ein bisschen hoch machen kannst. Mal zum Vergleich, Heung-Min Son kommt mit einem Tempo von 88 um die Ecke, was aus meiner Sicht angemessen ist, oder? So, wenn wir sagen, ab 90 ist richtig schnell. So,
aber kurz vor richtig schnell auf jeden Fall.
Ja, das ist schon schnell. Also so, ich glaube, der höchste Tempowert im ganzen Spiel, wenn das Spiel losgeht, später kommen noch Special-Karten dazu, aber ich glaube, der ist irgendwo bei 92 oder 93. Warte mal, Mbappé, den habe ich jetzt gerade nicht abgescreenshottet. Aber ich glaube, der ist einer der schnellsten im Spiel, der ist so bei 93 und dann so ein Heung-Min Son mit 88 finde ich eigentlich angemessen, das passt, das ist immer noch schnell. Serge Gnabry Letzte Saison noch Tempo 91 oder 92 oder so, kommt jetzt mit einem Tempo 82 um die Ecke. Ja? Also das sah am Freitag gegen Schalke ganz anders aus. Jadon Sancho kommt mit Tempo 83 um die Ecke. Also Jadon Sancho. Ja. Weißt du noch gestern, wie die vom eigenen 16er zum anderen 16er ja, genau. So.
Mbappé hat Pace 96, genau wie Traoré von Wolverhampton.
96 sogar.
96er.
Adama, Adama ist auch krass schnell, dafür kann er aber nicht schießen. Die haben uns Schuss 66 gegeben, das ist so, ich habe Schuss 66.
Davis hat 96, Vinicius 95, ja.
Vinicius 95?
Ja.
Der von Real Madrid, Vinicius Junior.
Vinicius Junior, genau, 95.
Okay, der hat 95 und Jadon Sancho hat 83. Finde den Fehler.
Ja, Bailey 94. Das ist schon, da bin ich auch wirklich bei dir. Ich stelle mir aber dann immer generell die Frage, um da mal kurz reinzugrätschen, wie, das ist ja ein, ich war mal bei EA und habe mal ein bisschen zugeguckt, wie die so ein paar Sachen gemacht haben. Und das ist ja jetzt nicht so, wie das, was dann sich jetzt der geneigte Fan vielleicht überlegen könnte, dass da zwei Jungs mit einer Eisteeflasche in der Hand sitzen, Würfel in der Hand haben und mal würfeln, wer welche Ratings bekommt.
Nee, also mir ist durchaus bewusst, dass die auf der ganzen Welt Scouts haben, die die Spieler beobachten und da anhand daran dann die Ratings festlegen.
Genau. Wie man dann aber auf eine 683er Schnelligkeit für Sancho kommen kann, weiß ich auch nicht.
Schwierig, ne? Und da wird es an der Stelle tatsächlich dann auch für die Leute, die das Spiel spielen, ein bisschen doof. Besonders dann Dortmund-Fans, weil wenn du in Ultimate Team unterwegs bist und in der Weekend League antreten willst und da dann halt tatsächlich auch mal eine realistische Chance haben möchtest, in die vorderen Ränge zu kommen, da rede ich jetzt nicht von der Top 100 der Welt oder so, das ist ja eh ein anderes Niveau, aber den Gold-1-Rang vielleicht auch mal in Elite 3 zu schnuppern, dann brauchst du auf den Flügeln Spieler, die ein Tempo um die 90 haben. Und wenn du dir vielleicht gedacht hast, boah geil, ich bin Dortmund-Fan oder generell, ich will ein Bundesliga-Team hier zusammenstellen, weil so viele Links- und Rechtsflügel in der Bundesliga gibt's gar nicht so, weißt du? Hm. Und wenn du dir vorher gedacht hast, ich stelle mir ein Bundesliga-Team zusammen und ich baue mir Jadon Sancho auf links und Serge Gnabry auf rechts ein oder andersrum, dann wirst du jetzt wissen, dass du mit den beiden leider nichts mehr anfangen kannst. Dafür sind die zu langsam. Da wirst du in der Weekend League vor Schwierigkeiten gestellt werden, dessen Skillfaktor, um sie zu lösen, die meisten nicht haben, inklusive mir.
Ja, das ist.
Da wird es halt dann doof, ne? So, und dann kann ich irgendwo auch verstehen, dass Leute anfangen, sich aufzuregen. Ich habe mich jetzt nicht aufgeregt, weil ich habe schon mir gedacht, für einen Start ein Bundesliga-Team zu machen, aber wahrscheinlich switche ich da jetzt doch direkt auf Premier League oder La Liga um. Wobei, ich habe auch jedes Jahr Premier League, ne? Ich muss mal gucken, vielleicht baue ich mir eine Hybrid-Geschichte zusammen für einen Start. Aber ja, deswegen kann ich an der einen oder anderen Stelle schon nachvollziehen, wenn Leute da posten. Und ich habe gehört, es gab sogar eine Petition, wo Leute gab's, ne?
Ja, genau.
Okay, dann da ist so, setzt euch mal wieder hin, Alter, habt ihr kein Leben. Da wird dann eine Petition ins Leben gerufen, wo man unterschreiben kann, dass die Ratings neu gemacht werden. Soweit gehe ich nicht. So, ich gucke dann halt so. Dafür gibt's halt aber auch immer wieder Karten, wo du siehst, oh, boah, die sind aber krasser, als ich gedacht hätte. Und dann kannst du halt auch wieder mit denen spielen. Weil machen wir uns nichts vor. Jedes Jahr Sancho und Gnabry im ersten Weekend-League-Team haben, ist auch langweilig so. Weißt du, von daher hat das auch wieder was Gutes. Aber den einen möchte ich dir nicht vorenthalten. Und jetzt habe ich. Und da bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen, okay, das ist sehr viel Willkür. Das ist dann vielleicht nicht würfeln, aber das ist halt auch nicht System in der Vorstellung, wie ich sie habe. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, da habe ich mal oder hat jemand auf Twitter verglichen Emre Can mit einer 82er Gesamtstärke in seiner Goldkarte, mit der er ins Spiel startet, im Vergleich zu Fabinho von Liverpool, der ein 87er Overall-Rating hat, also 5 Overall-Rating mehr, auf einer vergleichbaren Position. Der eine ist jetzt mit ZM, also zentrale Mittelfeld, ins Spiel gegangen, der andere mit ZDM, also zentrales defensives Mittelfeld. Aber, also, das kannst du ja im Mittelfeld switchen, wie ihr willst. So. Jetzt hast du, oder bin schon immer davon ausgegangen, dass zumindest bei den Startkarten, mit denen alle ins Spiel gehen, die ganz normalen Gold- oder Silber- oder Bronzekarten, dass da die Leute, die das ganze Jahr über Spieler beobachten und dann, also diese 82 oder 87 von Fabinho, die sind ja erstmal geclustert in Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensive und Physis. Und die 6 Unterpunkte sind ja wiederum nochmal in teilweise bis zu 7 oder 8 Unterpunkte geclustert. So. Mhm. Und ich habe immer gedacht, da geht einer hin und nimmt diese 6 mal 8 Unterpunkte oder was sie sind und tippert die alle in ein Computersystem ein. Und dann ergibt sich daraus im ersten Step ein Tempo, ein Schuss, ein Passwert sowie ein Dribbling, Defensive und Physiswert. Und daraus dann wiederum ergibt sich das Gesamtrating der Karte, was oben links ganz groß draufsteht, nämlich 82 bei Can und 87 bei Fabinho. Jetzt hat sich da mal einer aber die Mühe gemacht und als die Ratings rauskamen, war so Can, Emre Can, boah, krasse Karte, Digga, der kommt mit 74 Tempo, 83 Defensive, 87 Physis, aber auch 78 Schuss und 79 Pass, also für eine Starter-Squad, erste Weekend League, ein Traum von Karte. Und Fabinho war so, boah, 67 Tempo nur 69 Schuss, dafür aber gut bei Defensive und Physis. Wenn du diese 6 Unterkategorien, Tempo, Schuss, Pass, Dribbling, Defensive, Physis, wenn du die Werte, die Emre Can da bekommen hat, addierst, kommst du auf 481 sogenannte Base-Stats, also Basisgrundwerte. Wenn du die von Fabinho addierst, kommst du auf 21 Base-Stats weniger, 460. Dennoch hat seine Karte ein 5er, 5 mehr Overall-Rating als die von Emre Can. Und da komme dann auch ich an den Punkt, wo ich mir denke, weißt du, das ist irgendwie doof. Wozu? Warum? Warum?
Und da steige ich dann ein. Da steige ich dann ein, weil ich dann einfach sagen kann, ja, ganz simpel, weil wahrscheinlich sich die Kollegen dann an der Stelle einfach denken, lass mal ein paar Karten ein bisschen absurd machen. Die sorgen dafür, dass jeder sich drüber aufregt und dann korrigieren wir das nach 2 Wochen.
Nee, da bin ich korrigiert. Nee, da bin ich korrigiert. Den kannst du, also mag sein, dass man sagt, ja, da bauen wir ein paar ein, die dann für Gesprächsstoff sorgen. Die würden aber auch genauso, ich kenne die FIFA-Community echt gut, die würden aber auch genauso für Gesprächsstoff sorgen, wenn alles krass wäre und keiner was zu meckern hätte. Das wirst du eh nicht hinkriegen, machen wir uns nichts vor, ne? Also jedem recht machen kannst du nicht. Mag sein, dass das aus dem Hintergrund vielleicht hier und da mal eingestreut wird, aber also geändert wird da nichts. Ne? Die Karten sind jetzt, wie sie sind und das bleiben sie auch so.
So
ich meine, es ist ja am Ende scheißegal. Also du hast dann am Ende wieder... Oh ja, und da gehe ich jetzt wahrscheinlich schon für dich, ohne böse zu meinen, zu tief rein. Am Ende hat das Rating einer Karte bestimmt auch, wie oft der auf dem Transfermarkt ist oder beziehungsweise wie oft die Karte aus den Packs rausspringt, die geöffnet werden. Das ist am Ende, hat wieder mit auch so ein bisschen Regulierung des Transfermarkts zu tun. Und das ist dann am Ende wieder relevant, wenn du, wie ich, ein Menu-Grinder bist und sehr gerne in FIFA Ultimate Team auch tradest und dir Kurse und Preisverläufe von Karten anguckst und billig kaufst, teuer verkaufst und so weiter und so fort, dann hat das schon einen Einfluss, aber ja. Naja, also schließen wir das ab. Irgendwas werden sie sich dabei schon gedacht haben, aber so 100% nachvollziehbar ist der für mich nicht immer und ja, aber weißt du, am Ende freue ich mich trotzdem aufs neue FIFA, bin gehypt. Ich hoffe, wir werden pünktlich in den Genuss dieses Spiels kommen, wovon ich ausgehe. Und dann, ja. Wie gesagt, Koop-Modus ist am Start, lieber Nico. Ne? Also du kannst jetzt quasi dann nächste Saison, wenn ich den Modus zumindest richtig verstanden habe, und ich glaube, das habe ich, kannst auch du, der sehr wenig Zeit und auch sehr wenig Talent für dieses Spiel hat, nach nur ein paar Wochen in den Genuss kommen, in ein sehr, sehr krasses FIFA Ultimate Team mit einzusteigen und damit in der Weekend League anzutreten, weil ich mir das bis dahin ergrindet haben werde, wenn es denn die Zeit zulässt.
Also das heißt,
sollte ich aber nach dem ersten Spiel feststellen, dass du mich Punkte und Coins kostet, bist du raus aus der Show, ne?
In der Theorie könnte es also sein, dass ich auf deinem Rücken quasi mir ein großes Team ergaunere, ohne viel zu machen.
Nee, der Team wird nicht auf dich übergehen. Aber du kannst, wenn du zocken willst, dann quasi, du kannst bei mir reinkommen, ja genau.
Ja, aber das klingt ja, wenn ich Schuhe ausziehe, darf ich mal reingucken. Ist insgesamt ja auf jeden Fall ein Punkt, der, du hast schon recht, dass es da wahrscheinlich einige Sachen gibt, die nicht zu klären wären. Die Tatsache, dass aber der Hype um dieses Spiel dadurch auch nochmal größer war und alle darüber gesprochen haben, hat wieder seinen Wert gezeigt. Da ist dann fast so ein kleines bisschen untergegangen, dass es neben den beiden großen Buschi und Wolf Fuß jetzt auch noch mit Esther Sedlacek die nächste Stimme im deutschen Fußballfernsehen gibt.
Ist da die geile Schlange, wie sie in Fachkreisen auch genannt wird.
Ja, komm, reiß dich mal zusammen.
Ich doch nicht. Es ist ein bundesweiter Stadiongesang.
Ja,
und genau. ein sehr gut gemeinter. Ich weiß die sehr zu schätzen. Ich finde, die ist eine Top-Frau auf ihrem Gebiet. Meine ich total ernst.
Ja, definitiv.
Und eine geile Schlange.
Und an der Stelle halt noch die das nächste Highlight mit ins Spiel geholt. Es wird auf jeden Fall nicht weniger Hype, das merke ich schon. Ich freue mich drauf, denn in nächste Folge in 2 Wochen werden wir auf jeden Fall das Spiel schon haben, glaube ich. Und dann können wir mal ein bisschen darüber reden. Ich bin gespannt drauf. Ja, nice. Aber Wir haben noch ein bisschen was auf der Liste und
warte mal, ja, ich weiß, aber wollte ich nicht unerwähnt lassen, ganz kurz nur für die Ultimate Team Grinder, aber ihr werdet es wahrscheinlich schon wissen, die Icons wurden dieses Jahr zum ersten Mal auf die Icon 100 komplettiert, heißt, ab jetzt wird es jedes Jahr in FIFA 100 Icons geben, verschiedene, die auch von Jahr zu Jahr mal wechseln können, so wie ich es verstanden habe. Und die deutschen Icons, und das fand ich persönlich immer sehr, sehr unterbesetzt. Bisher gab es Matthäus Ballack und irgendwie letztes Jahr ist, glaube ich, Jens Lehmann dazugekommen. Die werden jetzt komplettiert durch Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger. Und zumindest die Philipp Lahm-Karte sieht auch sehr, sehr, sehr spielbar aus. Von daher cool. Ich persönlich wünsche mir natürlich noch Gerd Müller, Franz Beckenbauer, vielleicht Uwe Seeler und so weiter und so fort. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Geil, zwei neue deutsche Icons, insgesamt 100. Eto, oh, habt ihr Etos Karte gesehen? Hui. die Karte von Ronaldo, also hier R9 Ronaldo, kriegt, glaube ich, dieses Jahr zum ersten Mal ernstzunehmende Konkurrenz durch Eto. Nice.
Das ist die Information zum neuen FIFA 21. Danke an EA als unserem Partner, dass sie uns quasi diesen Spaß auch weitermachen lassen hier und wir ab der nächsten Folge dann wirklich auch über das Spiel reden können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da wir, wie gesagt, schon ein bisschen so auch über die Zeit sind, ein bisschen überzogen haben, machen wir nächste Kategorie vielleicht ein bisschen kürzer. Aber mal so eine Frage, wenn du Uli Hoeneß eine FIFA-Karte geben würdest, wo wäre im Moment der Wert für
schwer den Überblick
Fingerspitzengefühl.
Zu finden. Ja, Fingerspitzengefühl, genau. Und auch der Wert für seine Rolle nicht zu übertreiben. So,
weißt ja, du bist da gerade nicht zufrieden mit der Performance, ne?
Nee, gar nicht. Also ich finde es halt einfach so absurd. Deswegen ist er mein Typ der Woche und diesmal nicht in positiv gemeint, sondern negativ. Also das wirkt auf mich so ein bisschen so, als hätte er nicht ganz verstanden oder will nicht wahrhaben, dass er mittlerweile, der ist nicht mehr der Präsident oder irgendwas von Bayern München, ne? Das ist der Ehrenpräsident, so. Und wir reden hier von Uli Hoeneß, das ist mit Sicherheit der einflussreichste Ehrenpräsident, den die deutsche Bundesliga oder vielleicht sogar der Weltfußball zu bieten hat. Aber um das jetzt mal ein bisschen bewusst provokant zu formulieren, ein Ehrenpräsident ist für mich nichts anderes als ein Grüßaugust, ne? Und dass Uli Hoeneß ist und seine Meinung hat, das ist auch vollkommen in Ordnung und die wird er auch weiterhin, darf er die immer gerne kundtun. Aber was hat er sich denn dabei gedacht, sich da in den, wo war da der Doppelpass, ne?
Mhm.
Ja, sich in den Doppelpass zu setzen, während die Verhandlungen zwischen Bayern München und David Alaba noch laufen und ich würde jetzt einfach mal aus meiner Warte raus behaupten, dass so ein David Alaba schon ein Schlüsseltransfer ist und besonders jetzt aber das war zu dem Zeitpunkt noch nicht so, dass Thiago ja jetzt weg ist und ne, aber auch wenn es andere Positionen sind, aber losgelöst von Thiago, wie kommt er denn auf den Gedankenfurt, sich da hinzusetzen und den Berater von David Alaba vor aller Leuts Augen im deutschen Fernsehen als geldgeilen Piranha zu beschimpfen? Unabhängig davon, ob er damit recht hat oder nicht.
Das sind gute 90er-Jahre-Methoden von Uli Hoeneß. Und ich glaube, da hat er an irgendeiner Stelle auf dem Flur oder in den WhatsApp-Gruppen wieder gehört, dass es da sich nicht vorangeht und dass da mit harten Bandagen und ganz offensichtlich auch intensiven Forderungen wie angeblich 500.000 die Woche und sowas alles gearbeitet wird.
Ja, mag ja sein, aber nochmal, hast du deine Rolle nicht verstanden? Du bist der Ehrenpräsident.
Ja, darauf will ich ja hinaus. Und dann, also, und dann hat es ja offensichtlich wieder bei ihm den alten Reizreflex gegeben, jetzt mal loszuhauen und mal Uli Hoeneß-Manier Fußball-Deutschland zurechtzuweisen, damit alle Bescheid wissen, was Sache ist, damit hintenrum die Verhandlungen besser laufen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Modell ausgelaufen ist. Und es wirkt dann eher unangenehm.
Die laufen ja jetzt nicht besser, die Verhandlungen. Also da kann mir ja keiner erzählen.
Ich habe diese Woche Sky 90 gesehen, Sonntagvormittag so ein bisschen. Und Karl-Heinz Rummenigge war halt sehr viel damit beschäftigt, die ganzen Scherben, die da vor ihm liegen, jetzt wieder einzusammeln.
Ja, natürlich. Also A muss den, sag ich dir ganz ehrlich, Uli Hoeneß hin oder her, den muss einer zurückpfeifen und zwar schleunigst, bevor der noch mehr im Arsch macht. Mhm. Und selbst wenn er nicht der Ehrenpräsident, wenn er noch Präsident von Bayern München wäre. So, was sind denn jetzt die Auswirkungen? Die Auswirkungen sind, so, der Berater ist schon mal angepisst. So, allererstes. Wobei, das kann dir vielleicht noch das kann dir nicht am egalsten sein, weil der geht jetzt mit schlechter Laune in die Verhandlungen und das ist nicht gut. So, damit hat er schon mal den Job von Hasan Salihamidžić. Das ist da eh die ärmste Sau, seitdem der da arbeitet. So, dem haben sie den ein halbes Jahr auf Pressekonferenzen nicht reden lassen. Immer wenn er was sagen wollte, ist irgendein Rummenigge oder ein Hoeneß, ist ihm ein Wort gefallen, hat geantwortet. So machst du einen stark, aber total weltfremd.
Ja, der Davies-Transfer hat ihm, glaube ich, ein bisschen Reputation gegeben.
Ja, lass ihn doch mal machen. So, genau. Lass ihn doch mal machen. Und sammel nicht alle paar Minuten dazwischen. So, jetzt hast du ja so, also Verhandlungen für natürlich ihn. So, so Skillgrad für die Verhandlungen direkt gestiegen, den du benötigst, auf Seiten von Hasan Salihamidžić. Mhm. Jetzt hast du, und da wird es aus meiner Sicht noch viel wichtiger, unabhängig davon, dass dieser Pini Sahavi eigentlich einen ganz guten Ruf hat, ne? Also wir reden hier nicht von Mino Raiola oder Roger Wittmann oder solche Konsorten. So, der hat, ohne dass ich ihn persönlich kenne, hat er eigentlich einen ganz guten Ruf. Vielleicht hat Hoeneß ja sogar recht, dass er ein geldgeiler Piranha ist, aber dann soll er die Meinung sonntags auf dem Stammtisch bei sich privat verbreiten und nicht im öffentlichen Fernsehen. Jetzt musst du ja davon ausgehen, dass ein David Alaba seinen Berater ja eigentlich ganz cool findet und den vielleicht sogar mag und vielleicht sogar ein sehr gutes Verhältnis zu dem hat. Sonst wäre der nicht sein Berater. So. Und da liegt der größte Haken. Jetzt kommt da der Uli Hoeneß angeflogen und beschimpft meinen Berater als geldgeilen Piranha. Und der Vater, der hat ja auch noch irgendwie so halb irgendwie einen mit abgekriegt oder die sind ja best friends und so. Aber so ein Rundumschlag. Also aus meiner Sicht die Bereitschaft jetzt unabhängig von Geld, so, weil dann kommst du nämlich dahin, meiner Meinung nach wie vor, Geld ist in noch keinem Deal im Großteil aller Deals von Transfers in der Fußballgeschichte war Geld noch nie das Nummer 1 Argument. Ist natürlich Quatsch, klar gibt's welche, aber ich glaube, bei so einem David Alaba wird das nicht der Fall sein. Dann kommst du ganz schnell mal in den Bereich, wo du sagst, ey, ganz ehrlich, also so jetzt, weißt du, ich habe hier jahrelang einen Bombenjob gemacht und jetzt, weißt du, bin ich hier überhaupt noch willkommen? Warum wird hier so, nur weil ich nicht unterschreibe so schnell? Und ey, das Ding hat das hat einfach alles so verkompliziert und so viel schwieriger gemacht. Und aus meiner Sicht sollte den dringendst einer zurückpfeifen, den guten Uli. So,
glaubst du denn, Alaba bleibt?
Boah, keine Ahnung. Keine Ahnung.
Ich würde sagen, Alaba bleibt, weil Rummenigge das die Scherben aufgesammelt hat und damit alles gut ist. Aber ich bin da schon sehr bei dir, dass es auf jeden Fall unheimlich viel Staub aufgewirbelt hat, wo ich in den letzten Jahren schon ein paar Mal das Gefühl hatte, dass diese berühmte, das Modell Uli Hoeneß nicht mehr in die Zeit passt, aber manchmal noch aus der Rolle fällt und denkt, es sind wieder die guten alten Zeiten und er beleidigt weitestgehend Leute. Aber
total Quatsch.
Da du ja vorhin, ich finde, du hast einen Punkt, hast du sehr richtig gesagt, und der ist eine hervorragende Überleitung, dass Geld bei diesen Transfers nicht immer und meistens nicht die vordergründige Rolle spielt, wenn es um die wirklich Großen und Guten geht, sondern um auch viele Soft Skills drumherum. Und Total. Da kommt mein Typ der Woche her, denn, und das fand ich ziemlich lustig von der Geschichte her, dass Marcelo Bielsa, Trainer bei Premier League-Aufsteiger Leeds United, seinen Vertrag bei Leeds einen Tag vor dem ersten Spieltag unterschrieben hat. Für die Premier League, weil er keinen Vertrag hatte. Das heißt aber, er hat quasi aufgehört zu arbeiten, also denn er hat weitergearbeitet, der Vertrag war zu Ende, er hat aber weiterhin seinen Kram gemacht, weil jedem sowieso klar war, dass er weitermachen wird, hat dann aber den Vertrag erst quasi einen Tag vor unterschrieben. Was ich persönlich, das ist so eine kleine Randnotiz, die ihn aber zu so einem geilen Typen macht, wo du siehst, dass ihm so viele Dinge so unwichtig sind in diesem riesengroßen Zirkus und er sich quasi nur aufs Wesentliche konzentriert. Und
ja, aber warte mal, habe ich das richtig verstanden, dass der hat trainiert, der hat die Mannschaft trainiert, hat für den Verein gearbeitet, ohne einen gültigen Arbeitsvertrag zu haben?
Ohne einen gültigen Arbeitsvertrag zu haben, genau.
Das ist gar nicht so einfach, ne? Zumindest hier in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das in England ist, aber hier in Deutschland ist das versicherungstechnisch ein Riesending.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich vielleicht eine leise Begründung dafür gegeben hat, aber offiziell hatte er keinen Vertrag für die Premier League. Was insofern ja auch den Wert von diesem Kollegen noch weiter unterstreicht.
Ja, total.
Denn wer Marcelo Bielsa, also ich würde sagen, mittlerweile kennt man den Namen vielleicht, wenn man sich irgendwie mit Fußball auseinandergesetzt hat.
Ja, doch.
Nichtsdestotrotz alleine schon deshalb, weil ja die größten Fußballtrainer der Welt ihn immer huldigen, als er ist der Größte. Es gibt diese Geschichten von Pep Guardiola, der vor seinem Engagement bei Barcelona zu Bielsa auf die Farm nach Argentinien gefahren ist, um ihm im Prinzip ein, zwei Fragen zu stellen. Und daraus soll dann den Mythen heraus ein 12-stündiges Fußball-Taktikgespräch entstanden sein, was der Legende nach die Basis und der Ursprung von dem Barcelona-Tiki-Taka-Fußball war, den sie gespielt haben. Mhm. Was eine sehr schöne. Und wenn man sich dann Bielzas Vita anguckt, ist die aber gar nicht so erfolgreich. Ne? Also der hat überall Meistertitel auch in Argentinien immer geholt, aber auch immer ziemlich schnell das Team dann verrannt, weil dieser Fußball unheimlich einen Drang hat, den Ball gewinnen zu wollen und die Schönheit des Spiels, wie er immer selber sagt, in den Vordergrund zu heben. Und ich glaube, deshalb ist der Typ aber auch so geil. Und wie gesagt, im Bundesliga hat man ihn noch nie gesehen und deshalb ist die Entfernung vielleicht ein bisschen weiter weg. Aber wer Bock auf mal mitzukriegen hat, wer der Typ ist, dem empfehle ich nach wie vor immer diese Serie, Take Us Home. Das ist eine Leeds United-Serie. Ich glaube, die gibt es bei Amazon Prime, konnte man die gucken. Da konnte man quasi eine Staffel lang ihm bei der Arbeit zugucken. Und das Besondere ist, der hat keine Einzelinterviews gegeben. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber da gab keine Interviews mehr seit über 10 Jahren. Und diese Serie war das erste Mal, dass Bielsa wieder hat Leute quasi Interviews gegeben und hat mit Leuten darüber gesprochen. Dass okay. er andersrum mal Pressekonferenzen dazu benutzt und dass die auch mal 3 Stunden dauern, weil er jedem die Frage beantwortet, die er irgendwie zum Spiel gestellt haben möchte. Das ist dann so der andere Punkt. Also mein Mann, der Typ der Woche ist Bielsa und ehrlicherweise, sagen wir mal so, wenn es nicht mehr der ist, der da im Moment sitzt, dann wäre er auf jeden Fall eine sehr gute Wahl für den großen SV Werder Bremen, um sich den Arsch zu retten. Und damit kommen wir zum zweiten Partner, den wir für diese Folge haben, denn nachdem Umbro letztes Jahr uns das ganze Jahr begleitet hat und sie aber gemerkt haben, ey Jungs, eure beiden Vereine, wir sitzen im gleichen Boot, Umbro und Werder und Schalke und so, aber das ist so mit so vielen Schmerzen vereinbar. Lass uns mal konzentrieren aufs Umbro-Derby, denn da ist Liebe und Emotionen gebündelt und dass wir beide jetzt aber auch gleich damit anfangen, uns direkt so ein Grottenspiel vor die Nase zu setzen, macht's doppelt schwer, aber Umbro ist der Partner fürs Umbro-Derby und das heißt, Schalke 04 gegen Werder Bremen und findet, Stand jetzt, nächstes Wochenende statt, also am ich glaube am 26. Ja,
stattfinden tut er auf jeden Fall.
Ja, wer weiß. Wer weiß, was noch passiert.
Och nein.
Und die Frage ist noch, ob mit oder ohne uns, aber wenn ihr das hier gehört habt, wisst ihr das wahrscheinlich schon. Und ja. Vor allen Dingen, es ist auch wirklich Not gegen Elend, oder? Was ist dein Gefühl aus dem Schalke-Spiel?
Naja, das werden wir am Samstag wissen, ne? Was soll ich dir sagen? Also Das klingt immer so doof, wenn du 8 Stück gekriegt hast und sagst, die ersten 5 Minuten bei Schalke sahen ganz gut aus. Ja? Aber das sahen sie tatsächlich und ich bin ja nach wie vor so ein bisschen der Meinung, dass die Mannschaft mehr kann, als sie seit Rückrunde letzte Saison zeigt. Und das hat sie 5 Minuten lang aufblitzen lassen. Dann war der Drops aber auch ganz... Ja, was soll ich dir sagen, Nico? Dann war der Drops ganz schnell gelutscht. Und dann fängst du dir 8 Stück und bist mit Barcelona als Leidenspartner in bester Gesellschaft. Also meine Kernaussage ist doch, hat ja keiner wirklich realistisch geglaubt, dass Schalke irgendwas holt in München. Wäre natürlich schön gewesen, wenn es nicht so hoch ausgefallen wäre, wenn du vielleicht mit 2 oder 3 Dingern hingekommen wärst, hätte direkt wieder 8 sein müssen, ist natürlich unnötig. Und dann liegt dann am Ende auch irgendwann sicherlich daran, dass halt die Köpfe hängen und keiner mehr so richtig hingeht. Aus meiner Sicht wurde aber auch, und das musste dann schon dem Trainer ankreiden, wurde viel zu hoch verteidigt gegen so einen Gegner mit so schnellen Spitzen da vorne. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das Spiel am vergangenen Freitag, das ist ja nicht der Maßstab für unsere Saison. So. Also das war ja allen vorher bewusst und deswegen habe ich mich auch über das Startprogramm so aufgeregt. Jetzt kommt Bremen, das wird ein ganz, ganz wichtiges Spiel schon. Dann musst du nach Leipzig, dann Union Berlin und dann nochmal nach Dortmund. Und wenn nicht, wer weiß, was für Wunder passieren, dann kriegst du in Leipzig und in Dortmund genauso ein vom Appel. Vielleicht jetzt nicht 8 Stück, aber wahrscheinlich auch deutlich. Und deswegen fand ich halt die Ansetzung sehr unglücklich. Bis hin zu, wollt ihr mich eigentlich verarschen, ihr Lackaffen? Gab keine andere Möglichkeit, den Spielplan zu machen. Ihr, naja gut, lassen wir das. Zurück zum eigentlichen Geschehen. Also ich hab dir ja geschrieben bei WhatsApp, 4-1 gegen Hertha zu Hause, gleich 8-0 in München. Ich finde den 4 Stück gegen Hertha viel döver.
Ja, das hat auch wehgetan. Vor allem, weil es bei Werder so ein bisschen bis zur 30. Minute zumindest nach, wir tasten uns in diese Saison ein und versuchen jetzt mal Konstanz reinzukriegen und ein bisschen Sicherheit. Haben aber noch nicht viel gemacht, aber auch noch nicht viel zugelassen. Und dann innerhalb von gut 10 Minuten einmal komplett alles auseinandergebrochen ist. Mit dem leicht überraschenden, aber auch defensiven Stellungsfehler zu 0-1. Dann aber gleich auch noch den diesen Elfmeter, der dann zum Glück doch keiner war, und dann noch das 0-2. Das sind so 5, 6, 7 Minuten Fußball, den sie da gezeigt haben, der einfach mal mir, und das ist die eigentliche erschreckende Erkenntnis, gezeigt hat, dass das, was in der letzten Saison passiert ist, immer noch da ist. Dass meine Hoffnung darin, dass die Mannschaft und die Aufstellung und die Spieler, die auf dem Platz stehen, die letzte Saison auch schon da standen, letzte Saison unterperformt haben und ich wollte, dass sie diese Saison wieder normal performen, aber sie auch in der Normalperformance es gegen Hertha nicht geschafft haben, auch nur ansatzweise, vor allen Dingen nach diesem Knick, irgendwie wieder ins Spiel zu kommen. Und der nächste Punkt ist, und das ist ja auch so ein Faktor, den du auch am Ende nicht unterschätzen darfst, und da hat Schalke halt einen Tick härter getroffen am Ende, die 4 Gegentore gegen Hertha tun am Ende in der Rechnung richtig weh. Ich weiß mit Werder Bremen, Spieltag 1 gegen Abstieg. Ich weiß noch nicht, ob Schalke das auch weiß oder ob es am Ende ganz anders wird. Wenn, dann musst du jetzt aber schon drüber nachdenken und dann hast du schon 8 Tore, die wehtun. Also das ist insofern so oder so eine verdammt miese Konstellation, die wir beide da am Wochenende haben.
Ja, ja. Deswegen, also aus meiner Sicht total richtungsweisendes Spiel. Also ich glaube, und da lehne ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, wenn wir mal sagen, die ersten 5 Minuten von Schalke in München sind so das, was die können. Ja.
Mhm.
Und das, was Bremen bis zum 1-0 gegen Hertha gezeigt hat, ist das, was die können, dann kriegt ihr richtig einen vor der Playback am Samstag. Ja, ist ja. So. Nee, wirklich. Ja. Aber wir wissen auch beide, dass das Leben in der Theorie so lange wunderbar ist, bis die Praxis kommt, so, weißt du? Ich kann mir alles vorstellen, Nico. Ich kann mir zwischen einem 4-0 für Schalke und einem 4-0 für Bremen, kann ich mir jedes Ergebnis vorstellen. Und ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass auch mit Hinblick zum Beispiel auch auf das Haltbarkeitsdatum von David Wagner zum Beispiel, das nächste Spiel deshalb aus mehreren Ansichten oder aus mehreren Blickrichtungen für Schalke richtungsweisend wird, genauso wie für Bremen auch. Und eigentlich willst du so ein wichtiges Spiel am zweiten Spieltag schon gar nicht haben. Besonders wenn du gerade 8 von München oder 4 von Hertha gekriegt hast. Ne?
Es fühlt sich jetzt schon an wie ein 6-Punkte-Spiel und das ist das
Hertha. Total. Und das am zweiten Spieltag, so, weißt du?
Ja, genau. Ja. Und dann geht es ja danach auch noch weiter. Du hast das jetzt schon auch letzte oder vor 2 Wochen ja auch schon lang und breit ausgebreitet, toll, Nico, gut formuliert. Aber dass du dann kommt Leipzig, dann kommt Dortmund, so, das heißt, du nach 5 Spieltagen musst du irgendwie Punkte gesammelt haben.
Ja, klar.
Hast einen beschissenen Start.
Deswegen ist es für uns ja ein 6-Punkte-Spiel.
Ja, aber für Bremen ist es auch ein 6-Punkte-Spiel, weil wenn du nämlich jetzt auf Schalke verlierst, dann spielst du danach gegen Bielefeld. Und Moment, ich weiß schon, was du sagen willst, aber Moment. Du musst auch Schalke schlagen, Alter. Schalke hat seit 17 Spieltagen nicht ein Spiel gewonnen. Jeder Verein in der Bundesliga hat im Moment Schalke 04 geschlagen, sogar inklusive Werder Bremen.
Nur ihr nicht.
Ja, doch, wir haben doch, das Spiel haben wir bei euch auch gewonnen, 2-1. Auch wir haben Schalke geschlagen. Deswegen muss man auch weiter jedes Mal Schalke schlagen.
Ja, und wir haben euch auch schon geschlagen. Waren wir dabei, live im Stadion. Weißt du noch, wie klein du warst?
Lass mich jetzt meinen Satz zu Ende bringen.
Wie klein du warst im Stadion mit deiner Jacke.
Ja, genau.
Ich geh nach Hause. Ich geh nach Hause.
Lass mich. Ich schick dir nochmal Videos von dem Pokal, wo wir dich rausgepfeffert haben. Aber, um meinen Punkt zurückzubringen, das Spiel gegen Arminia Bielefeld, von dem du sagst, ja, musst du gewinnen. Ja, na klar musst du das gewinnen. Aber du hast 0 Punkte. Du hast das 6-Punkte-Spiel gegen Schalke voll und dann gegen Bielefeld. Und dann steht da eine Mannschaft, die weiß, wir dürfen uns nicht blamieren. Und dann wird es immer schlimmer. Dann ist die Negativspirale so doppelt. Du lachst schon wieder so, aber das ist so heftig.
Weißt du, warum ich lache? Ich weiß ja, was du meinst. Und ich würde dich jetzt auch ausreden lassen, wenn ich nicht schon 100% wüsste, wo das hinführt. Aber dann habe ich dir die letzte Saison.
Du hast keine Zeit mehr, ne? Ja.
Nee, das nicht.
Heul leise oder was?
Ja, am Ende, ich habe dir das die letzte Saison 1000-mal gesagt, so kannst du, wenn du so denkst, ist ja okay, mich wird das innerlich auffressen, wenn ich mein ganzes Leben so jeden Tag rumrennen würde mit, oh, und wenn das passiert, dann ist da Scheiße, und wenn das passiert, dann ist da Scheiße. Ich gucke immer aus dem Mülleimer raus, anstatt im Mülleimer rein, so. Mhm. Aber wichtig ist doch am Ende, dass so wie du da denkst und dran gehst, dass keiner euer Spieler und auch keiner euer Trainer und keiner euer Verantwortlichen so denkt. Und dann kann das auch was werden. Wer so denkt,
definitiv.
Abstieg safe.
Nee, das Schöne ist ja auch, dass Davy Selke.
Wo kommen wir denn dahin, dass ihr am dritten Spieltag vor Bielefeld in die Hose kackst? Was ist denn mit dir, Alter?
Nee, ich kack mir nicht am dritten Spieltag vor Bielefeld in die Hose. Mir ist nur bewusst, hör mal auf jetzt, reiß dich mal zusammen, Alter. Mir ist nur bewusst, dass es psychologisch für eine Mannschaft mit der Saison 2019-2020 und einer Niederlage auf Schalke dann um den Trainer geht. Und das ist etwas, was in Bremen
Ja, okay.
echter Cocktail ist, wenn du dann zu Hause gegen Arminia Bielefeld stehst und dann schießt Bielefeld ein Tor, obwohl du klar besser bist, und dann hast du richtig die Kacke am Dampfen. Und dann kannst du den Scheiß auch abmelden irgendwie.
Hast du gemerkt, wie viele Undanz das jetzt war?
Ja, Dicker, aber du, Dicker, wir kennen uns jetzt auch ein bisschen. Und ich habe dir schon 100.000 Mal erklärt, ich fange, wenn der Spieltag draußen ist, fange ich an, mir Spieltag 30 bis 34 anzugucken, um zu sehen, wie es am Saisonende aussieht. Das ist alles, worum es geht. Aber ich bleib dabei, und das ist mein Schlusssatz für dieses Umbro-Derby.
Ja.
Junge, ihr wisst noch gar nicht, dass es für euch gegen den Abstieg geht. So wie Obchipka und wie der Trainer aufstellt und wie man Obchipka und wie man allen Ernstes der Meinung sein kann, man kann Obchipka und Rudi gegen Sané und Gnabry stellen, Alter.
Ja, wir haben keinen anderen. Ja. Kannst keinen anderen hinstellen.
Dann stellen Verteidiger mehr auf. Stell auf drei Endverteidiger. Aber lass doch nicht. Kennst du das so für Fußballmanager, wo du das aufstellst? Das habe ich schon mal erzählt.
Ja,
wo du
dann mal, so, aber
wo du das Mismatch siehst, du weißt es vorher, dass da fünf Tore fallen. Ja,
natürlich ist das so. Du, aber das Mismatch, die acht Stück von München, ne, die holen sich diese Saison noch ein paar andere in München ab. Und wenn es nicht acht sind, dann sind es vielleicht fünf, sechs oder sieben. Ab fünf ist für mich, macht keinen Unterschied mehr, ob fünf oder sieben oder acht. Die holen sich noch ein paar andere ab. Und ja, du hast vollkommen recht, der Chipka und Rudi gegen Sané und Gnabry ist ein miese Mismatch. Besonders noch, wenn du so hoch verteidigst, wie die verteidigt haben. So,
ja,
ist Mismatch dein Vater. Aber das wird es am Samstag nicht sein.
Muss Wagner weg?
Mit eure Okolonkos, die da kommen, eure Okolyten da, weißt du? Das ist kein Mismatch. Pass auf.
Selke hat schon die erste Hütte gemacht. Ich war nicht vor, Freundchen.
Ja.
Wir sprechen uns.
Ich glaube, dass der Pacienza für unsere Verhältnisse ein richtig guter ist, ne?
Dass wir schon so weit sind, dass du von einem Frankfurter Bankspieler sagst, dass er für Schalker Verhältnisse richtig guter ist, Alter.
Ja.
So weit bist du schon gekommen.
Ich glaube, der kann was. Wenn du den mit Bälle fütterst, dann wird der, glaube ich, 10 bis 15 Tore die Saison machen. Kann das aber gut sein, dass er nicht mit Bällen gefüttert wird, und dann macht er gar nichts.
Das hast du mir auch mal über Burgstaller gesagt. Und die nächste Frage, wo war eigentlich
Ibisevic? Ja, vor zwei, drei Jahren war das auch aktuell, bitte?
Ja, wo war eigentlich Ibisevic?
Auf der Bank.
Ja, genau. So, komm, bevor wir uns
die Körper hast doch gesagt, Ibisevic, du hast mir doch, ich habe die Sprachnachrichten noch bei WhatsApp, der macht euch 15 Tore, lag, der ist ein alter Stinkstiefel. Wer ist der nicht?
Komm,
du hast nochmal gefragt, Wagner, muss der gehen? Ich sage ja nach wie vor, wenn wir mehr Kohle hätten, wäre er schon längst gegangen, aber ich glaube nicht, dass wir aktuell uns finanziell erlauben können, einen Trainer weiterhin zu bezahlen und einen neuen adäquaten zu verpflichten. Ich glaube, das ist budgettechnisch einfach nicht drin. Sollte Kabak dann jetzt doch nochmal nach Liverpool wechseln, weil ja, Schneider sagt, machen wir auf keinen Fall. Das Neueste, was ich gehört habe, ist aber, der hat 45 Millionen Ausstiegsklausel im Vertrag. Wenn Liverpool die zahlt, dann kann Schalke wohl nichts dran ändern, da geht.
Aha.
Würde ich sportlich sehr und perspektivisch sehr hinterher weinen. Trotzdem können wir die 45 Millionen ganz gut brauchen. Da kannst du ja vielleicht auch doch mal einen Kolasinac zurück nach Schalke lotsen, den wir dann vielleicht zumindest jetzt in der aktuellen Situation oder die nächsten ein, zwei Jahre besser gebrauchen können als ein Kabak.
Wie war das eigentlich? Hat er nach dem 08 quasi, haben sie immer noch versucht, den anzurufen, und da geht dann mal keiner mehr ans Telefon bei ihm, oder
was? Nee, das stockt ja schon in Salengum, schon vor dem 08. Ich weiß nicht genau, was da bremst. Ich weiß auch, dass irgendwer anderes aus Italien oder so hat sich da auch noch eingeklemmt. Nee, gar nicht wahr. Leverkusen? Hat Leverkusen, habe ich irgendwas gelesen? Die haben sich da wohl mit eingeschaltet so. Naja, werden wir sehen. Also das wäre schon schmerzhaft, wenn unser SEO nach Leverkusen geht. Und ich glaube, weil er sich dessen bewusst ist, dass das schmerzhaft für uns wäre, hat er wahrscheinlich auch noch nicht gemacht. Aber werden wir sehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Und du weißt, ich bin der Letzte, der einen Trainerwechsel fordert. Wenn das die nächsten vier Spiele nochmal so aussieht wie gegen München, dann muss er spätestens dann weg. Ja, muss er
ja zurück. Und ganz ehrlich.
Also, nicht, weil du jetzt acht Stück in München gekriegt hast, aufgrund der Tatsache allein, sondern also mit Rudi und Ucipka, was alternativlos so ein bisschen ist, so hoch zu verteidigen, also das musst du sehen.
Ich erwähne da gerne abschließend noch unsere gemeinsame Wette, in der ich mal gesagt habe, dass wir zwei Schalke-Trainer sehen, bevor wir gehen, bevor Kohfeldt geht. Wird eine enge Kiste, aber Samstag wird auf jeden Fall der erste Schritt in diese Richtung getan.
In eine von beiden, ja.
Ja, genau. Ich lege mich fest. Auswärtssieg. Aber es wäre auch bescheuert, wenn ich es nicht machen würde. Ja, genau. An der Stelle auch nochmal betont, es ist das Umbro-Derby, und deshalb danke an Umbro, dass sie auch diese Saison wieder rund um die Spiele Schalke 04 gegen Werder Bremen mit uns den Spaß machen. Wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall auch noch wieder ein großes Special zum Umbro-Derby haben. Ob wir es im Stadion machen dürfen oder ob wir es nicht machen, das müssen wir nochmal sehen. Es hängt dann noch ein bisschen an ein paar anderen Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Aber da werdet ihr dann wieder was erfahren, wie das Ganze ausgegangen ist und vor allen Dingen, wie wir es erlebt haben, mit ein bisschen Abstand, weil das sind ja 2 Wochen, das ist ganz gut. Letzte Sache, damit wir hier auch mal einen Deckel drauf machen, denn ehrlicherweise, ich habe Hunger und ich habe mir jetzt schon was zu essen bestellt.
Ja, ich auch, wie ein Schwein.
Deswegen muss ich jetzt mal hier Schluss machen, weil ich will jetzt hier weg. Fundstück der Woche. Ich habe mir was gesucht, was ich persönlich ganz lustig fand, denn es ist wie jedes Jahr, sucht die Deutsche Akademie für Fußballkultur quasi das Zitat der Woche, den Zitat des Jahres, den Fußballspruch des Jahres. Und da sind die üblichen Sachen wie, also die lustigen Sprüche des Jahres zusammengesammelt, wie das Spruchband von den Eintracht Frankfurt-Fans, die nach Androhungen von Spielabbrechungen durch Dietmar Hopp-Plakate quasi ihm die Botschaft gegeben haben, Adi, meld dich, wenn du eine Spielunterbrechung brauchst. Was ich persönlich sehr gut fand.
Ich fand den einen Schiri ziemlich klasse. Kannst du den nochmal kurz rausholen? Ich habe vergessen, welcher.
Je nachdem, Aytekin meinte, ich weiß, wen du meinst.
Aytekin
meinte Richtung Geisterspiele, das hat mit Fußball nichts zu tun. Aber wen du meintest, war...
Der hat auch mit Fußball nichts zu tun, von daher passt
ja, genau, war Manuel Gräfe, der gesagt hat, der Einzige, den ich gesiezt habe, war Olli Kahn. Ich war Mitte 20 und hatte Angst. Finde ich überragend. Ja, wirklich großartig. Ich kann mich mal wirklich vorstellen, wenn du dir vorstellst, wie der da so in Spiel Mitspieler gebissen hat. Das berühmte halt die Fresse in die Schweigeminute zur Gedenken der Opfer des Anschlags in Halle beim Länderspiel gegen Argentinien. Finde ich ehrlicherweise für mich ganz, ganz weit oben, weil das hast du vorhin schon ein paar Mal gesagt. Irgend so ein Hurensohn ist der Meinung, er muss da irgendwas sagen, soll alle die Fresse halten. Ja. Jeder Rassist ist ein Arschloch. Aber ich fand auch sehr geil, der Journalist und Schalke-Fan Hassan Talib Haji hat gesagt, ich habe zu meiner Schwester gesagt, wenn du irgendwann mal einen Mann heiratest, nimm einen Schalker, den kannst du so oft enttäuschen, wie du willst, der bleibt immer an deiner Seite. Ja. Fand ich sehr gut. Ich weiß, du findest dich. Ist richtig. Ja, genau.
Also sagt ja viel über uns aus, ne? Und viel Positives, meiner Meinung nach. Ja, also über die Fans an sich, jetzt nicht über den Verein unbedingt, aber an die Fans an sich, ja.
Und ich schließe aber mit dem Zitat vom damaligen Osnabrücker Trainer Daniel, ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird, Thune, der damals gegen diese Proteste der Spielbewertung gegen HSV, gegen den HSV aufgrund des Profis Bakary Yatta, wo man ja immer noch die Bild-Zeitung immer noch diese Dreckskampagne macht, ob er unter falschem Namen eingereist ist oder nicht und er wahrscheinlich mehr Steuern zahlt als die komplette Bild-Redaktion zusammen. Damals hat er gesagt, wer es nicht schafft, gegen den HSV zu punkten, sollte nicht auf dem Rücken eines Flüchtlings, der niemandem etwas getan hat, versuchen, einen Vorteil herauszuholen, sondern besser auf die eigenen sportlichen Fehler schauen. Und ich würde sagen, damit schließen wir mit meinem Fußballspruch des Jahres diese Sendung ab. Ich hoffe, wir sind uns da einig, denn das ist eine Herzkampagne, die auf jeden Fall unter die Gürtellinie geht und auch absoluter Schwachsinn ist.
Also wenn es der nicht wird, dann auf jeden Fall wichtig ist auf dem Platz, ne? Den kannst du jedes Jahr nehmen. Also ja, wenn du keinen findest, dann kannst du immer Wichtiges auf den Platz nehmen.
Der ist aber auch außer Konkurrenz, weil der ist jedes Jahr Fußballspruch des Jahres.
Stimmt,
ja. Denn es ist der Name des besten Fußballpodcasts der Welt. Deswegen sind wir für euch alle 2 Wochen da und hören uns genau in 2 Wochen wieder, wenn Umbro wie war. Ja, genau. Und entweder Pillard oder ich haben richtig scheiß Laune. Wir werden sehen.
Oh, ich
danke. Danke, Pillow. Und oh Gott, ich habe schon Angst. Samstag WhatsApp, Digga, das wird hart.
Ja, vielleicht, wenn alles gut läuft, dann sitzen wir uns ja wieder face-to-face gegenüber. Ne? Zwar mit Abstand und allem, was dazugehört, aber also dann wird das ganz schmerzhaft für dich. Ne? Aber
ich überlege gerade, ey, was hältst du davon, wenn wir nicht im Stadion gemeinsam gucken?
Ja.
Wollen wir dann uns per WhatsApp Sprachnachrichten schicken und die als ein Special zusammenschneiden, damit man die Emotionen mitkriegt?
Schauen wir mal. Muss mal gucken, ob man das später dann noch verwerten kann. Ne? Also ich kann dir so sagen, wenn Schalke nach 20 Minuten 2-0 führt, dann kommt da richtig guter Stoff bei rum. Wenn das andersrum ist, ich antworte einfach nicht. Du kennst mich. Mir ist scheißegal, ich mach Handy aus. Gut, so, okay. Ich habe hier gerade auch meine Eieruhr gehört. Essen ist auf dem Tisch. Du musst auch gucken, dass du nicht vom Fleisch fällst. Von daher sage ich auch nochmal Tschüss in die Runde. Danke an alle Zuhörer. We love you all. Schalke ist der geilste Club der Welt. Yeah. EA Sports ist der geilste Partner der Welt und Umbro ist auch der geilste Partner der Welt. Nur der Nico, weiß ich nicht, was der hier soll. Keine Ahnung.
Ja, auf rein. Gern geschehen für all das, mit dem du hier rumdödelst. Macht's gut, bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.